Guten Morgen, es ist Samstag, der 21. Februar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name ist schon wieder Boy Brandenburg und auch meine alte Bitte kennt ihr, aber sie ist tatsächlich wichtiger denn je, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn alle KI-Automatisierung hin, alle Minimalwerbebeteiligungen bei YouTube her, dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren, aber dafür viele Kosten, vor allem für Verteidigung über Juristen und Techniker. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ihr wisst es, wenn ihr mit eurer Spende dem Regime zugleich den Mittelfinger zeigen möchtet, dann nehmt doch einfach Kryptos. Und wenn ihr lernen wollt, wie das geht, dann hat www.nacktemark.de genau die richtige Anfängeranleitung für euch. Und damit komme ich endlich zu genau dem Richtigen für mich, nämlich meiner heutigen Runde, einem Solo für zwei. Aus Österreich dabei ist die natürlichste Intelligenz der Welt, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße dich.
Nano, nano.
Ja, das ist genau das Stichwort, oder? Denn der Donald macht jetzt endlich das, worauf ja Rob Fleischer die ganze Zeit wartet. Also mitten während der Epstein-Akten-Orgie, und natürlich hat nichts mit irgendwas zu tun, da gibt der große Donald die X-Akten frei oder hat angewiesen, dass die X-Akten freigegeben werden. Also das Militär, der Kriegsminister, so schrieb er auf Truth Social, der wurde jetzt angewiesen, die außerirdischen Akten freizugeben. Alles, was wir wissen über Alien Lifeforms. Was kommt jetzt, Milena? Was kommt jetzt?
Naja, es wird jetzt nicht viel kommen.
Ach komm.
Wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich persönlich gehe davon aus, dass sie da wirklich viele Akten haben. Ja? Obama hat ja letztens auch groß zugegeben, so nach dem Motto, klar weiß ich, dass es Aliens gibt. Ne? Also er hat es gesagt.
Aber hast du gehört, was Trump darauf gesagt hat? Ne? Trump hat ja darauf Bezug genommen, was Obama sagte. Trump hat ja in einem Flugzeug dazu ein Interview gegeben, wurde darauf angesprochen, Obama sagte es, ja, sagte Trump, damit hat er geheim geklassifizierte Informationen das weitergegeben. Das war ein Fehler, das hätte er nicht machen dürfen.
Ja gut, ja, die beiden mögen sich nicht so gerne. Ne? Weißt du noch damals dieses, was war das, das Dinner für die ausländischen Korrespondenten, ne? Da wo der Trump im Zuschauerraum. Und der Obama hat sich über den lustig gemacht und du hast richtig sehen können, wie Donalds Gesicht. Gut, Donald hat vorher immer, gesagt, Obama wäre kein Amerikaner. Also insofern, das ist so eine richtige schöne Feindschaft
zwischen den beiden. Enge Männerfreundschaft, ja. Ja gut, also es wird nicht viel kommen. Ich fürchte es ja auch, es wird nicht viel kommen. Aber ein bisschen hoffen darf man ja. Und ich nehme an, Robert Fleischer hofft am meisten. Robert, nicht nur in deinem Sinne wünsche ich, dass dann doch mehr kommt, als zu befürchten steht und dass es mehr ist als nur Ablenkung. Aber naja, bis dahin haben wir wie immer bierernste Themen, denn derzeit fährt die US-Armada, und es ist eine große, um den Iran herum auf. Seit Tagen mehren sich nicht nur Berichte, sondern auch Auswertungen von Flugradardiensten und ähnlichem. Zeigen deutlich, die Amerikaner haben einen massiven Truppenaufmarsch im Iran laufen. Und die Frage ist, vielleicht schon zum Zeitpunkt, da ihr das hier hört, schlagen sie los, schlagen sie nicht los. Milena, Donald droht immer kräftig. Es ist eigentlich das Übliche bei ihm, kann man sagen. Er droht immer mit dem Maximum. Er fordert auch immer das Maximum. Gib mir Grönland oder gebt halt komplett euer Atomprogramm auf im Falle des Irans. Der massive Truppenaufmarsch allerdings ist auf jeden Fall geeignet, einen richtigen vollen Krieg loszubrechen, falls es denn doch mehr ist als Drohung.
Ja, es ist vor allem ziemlich teuer für eine kleine Drohung, ne? Also das kostet ja eine ganze Menge. Also im Netz wird ja schon vom Dritten Weltkrieg geungt. Also ich denke jetzt nicht, dass der sich am Iran entzünden wird. Also ich hoffe es zumindest nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, was will Trump bezwecken? Ja, also ist es jetzt wirklich nur eine Drohung, ja, um die iranische Regierung aufzuschrecken, Zugeständnisse bei diesen Verhandlungen, die ja parallel laufen? Oder gibt es begrenzte Luftschläge wie vor einem Jahr? Ich frage mich dann aber auch, warum. Ne? Also wenn Trump dieses Regime erledigen will, dann glaube nicht, dass das mit dem Iran allein mit Luftangriffen geht. Und er kann auch nicht mit 20 Soldaten da reingehen wie in Venezuela. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass er in den Iran einmarschieren will. Also tote Soldaten im Jahr der Zwischenwahl kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, weil ja seine Wähler eher gegen militärische Einmischung überall auf der Welt sind. Und es bringt ja auch wirklich selten etwas Gutes, wenn der Westen gewaltsam Regime ändert. So die letzte Vergangenheit, Irak, immer noch Chaos. Libyen, totales Chaos. Afghanistan, Krieg, viele Tote und am Ende nichts erreicht. Aber es ist natürlich auch möglich, dass der Plan jetzt ist, den Iran mit gezielten Luftanschlägen zu destabilisieren und dann darauf zu hoffen, dass die oppositionellen Kräfte von innen zuschlagen und wichtige Posten und Behörden besetzen, ja. Das klingt allerdings nach einem ziemlichen Abenteuer. Also nach so, ja, ich weiß nicht, das ist so alter Western irgendwie. Diese Revolutionsgarden und diese ganzen anderen, die sind ja relativ aufgerüstet, der Iran. Das ist ja jetzt nicht irgendwie kein in dem Sinne Failed State, dass da nur Chaos herrscht, ja.
Nee, sicher nicht, aber es ist ja so gesehen aus Sicht der USA und auch aus Sicht von Israel, denn Netanyahu war ja gerade in Washington und hat mal wieder Ante chambriert, oder nicht mal Ante, sondern der war ja drin im Chambre, also der war drin im Zimmer im Weißen Haus und hat dort Trump ja kräftig ins Gewissen geredet, er soll den Iran angreifen, und die Gelegenheit ist insofern ja deswegen günstig, weil diese inneren Destabilisierungen, die der Iran hat, die sind ja nun höchstwahrscheinlich nicht US gemacht, sondern da sind ja wirklich Iraner auf die Straße gegangen und gestorben. Insofern ist die Gelegenheit ja günstig, von außen auch drauf zu hauen, aus der einen Sicht. Andererseits muss man wieder sagen, der Hass auf Israel und die Angriffe Israels ist ja das Einzige, was wahrscheinlich das Mullah-Regime mit diesen Demonstranten nur wiederum zusammenbringt, wo sie sich einigermaßen einig sind. Also recht wilde Gemengelage, und wie günstig oder ungünstig es ist, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat Trump auch, ja noch, lass mich das noch ranhängen, hat ja noch im Nacken sitzen dieses Atomabkommen, das JCPOA, was Obama ausgehandelt hatte, was formal ja noch läuft, ich glaube bis 2035, hat Iran diese selbst akzeptierte Limitierung seines Atomprogramms in Kauf genommen. Danach ist es dann wieder auf dem Standard, wie alle Vertragsstaaten eben dieser Non-Proliferation und zivilen Atomnutzung, bestreitet ja heftig, irgendein Atomprogramm zu haben, während Israel und die USA sagen, sie sind also jetzt um 60% gesteigert in ihrer waffenfähigen Anreicherung, die sie da fabrizieren, und sie stünden also kurz vor irgendeinem Durchbruch. Insofern, ja, könnte es aus Sicht der USA ein günstiger Augenblick sein, die Mullahs vielleicht zu etwas mehr Zugeständnissen in die Richtung zu kriegen, oder?
Ja, vielleicht. Also ich glaube, in erster Linie ist natürlich auch das iranische Öl interessant. Also das wollen wir mal nicht hinten, wollen wir mal nicht ganz vergessen. Aber es ist natürlich auch die Frage, inwieweit die Opposition auch aus dem Ausland unterstützt wird. Ja? Also im Iran die Opposition. Wir wissen ja, dass die Israelis hatten ja auch Leute eingeschleust. Das war ja auch klar nach den letzten Luftanschlägen vor einem Jahr. Ja. Dass dort Leute auch von innen agiert haben, also von außen, von innen, ja. Dann haben sie ja eine Menge Starlink-Geschichten da reingebracht, also dass die Leute halt ein Internet haben, ein relativ starkes. Das hatten sie dann auch, bis das Regime es abgestellt hat. Und es wird ja auch gesagt, dass im Grunde diese Unruhen, die letzten, auch durchaus von außen ausgelöst wurden durch eine Destabilisierung der Währung. Ja, das wäre, also ist für mich jetzt schwer zu beurteilen. Ne? Es gibt da ganz verschiedene Theorien, die manche mögen wild sein, aber
ja, die wildesten sind in den letzten Jahren wahr geworden, ne?
Also die, sagen wir mal so, die wildeste Theorie ist wohl, es geht um Demokratie.
Gut, jetzt wird nicht völlig abwegig. Ja, so nackt sinkt das Niveau. Aber nein, es ist in der Tat, das Unwahrscheinlichste dürfte es wohl sein. Öl steht wohl wahrscheinlich weiter oben auf der Liste. Und Öl und im Fall von Donald natürlich Immobilien, die stehen ja auch hinter dem Friedensrat. Es gibt ihn nun tatsächlich. Donald Trumps privat erfundene UNO hat das erste Mal getagt. Wir erinnern uns, Trump hat den Friedensrat für Gaza erfunden, hat die Mitgliedschaft da drin für Milliardenbeträge verkauft, bis auf Israel, die nicht dafür zahlen mussten, an den Tisch zu gehen. Ich glaube, Großbritannien hat gezahlt, einige andere auch noch. Nordafrikanische Staaten sind mit dabei. Tony Blair sitzt mit im Friedensrat, die Familie von Donald Trump natürlich, und einige amerikanische Funktionsträger neben dem Präsidenten selbst, der natürlich der Vorsitzende des Ganzen ist. Der hat nun getagt und teilt mit, von den rund 20 Mitgliedstaaten und über 7 Milliarden Dollar sind über 7 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt worden. Seine eigene Regierung, sagte Trump, werde einen weiteren Betrag von 10 Milliarden Dollar leisten. Darüber hinaus wollen 5 Länder Truppen für die geplante internationale Stabilisierungstruppe stellen. Dabei handelt es sich Trump zufolge um Indonesien, Marokko, Kasachstan, das Kosovo und Albanien. Daneben hätten Ägypten und Jordanien zugesagt, Polizisten auszubilden. Die internationalen Einheiten sollen auch die Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamischen Hamas sichern sowie dauerhaften Frieden gewährleisten, so das Kommuniqué.
Ja. Ja. Also dieser Friedensrat, du hast was vergessen. Du musst immer dazu sagen, der umstrittene Friedensrat.
Also
als der vor zwei Tagen zusammengetreten ist, also da habe ich ja, ich guckte mich ja so durch die Nachrichten wie immer, ne, mein Masochistenprogramm. Und überall, egal wo, der umstrittene Friedensrat. Du hast
öffentlich-rechtlich geguckt und Privatfernsehen.
Ja, ich habe Fernsehen geguckt. Sonst,
Ja, tatsächlich.
Ja, eben, ich habe Fernsehen geguckt. Und überall der umstrittene Friedensrat. Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich bei Reuters der umstrittene Friedensrat hieß oder bei dpa oder überall. Ja. Also die sind ja sehr Nachrichtenagenturen abhängig. Naja, der umstrittene Friedensrat und The Donald auf Lebenszeit als Vorsitzender. Und da sind ja nicht nur lupenreine Demokratien. Also es wurde natürlich heftig geframed, das ist klar. So nach dem Motto, also das kann ja nix sein, ne? Also, und dann hieß es ja, da Trump hat gesagt, er will mit der UNO zusammenarbeiten, aber das glauben wir nicht, weil die verstehen sie ja nicht gut. Der Trump mag die UNO ja nicht, ne? Also es war wieder typisch, ne? Also es fehlten nur die KI-generierten Bilder, so ungefähr, man weiß es nicht. Aber was diesen Friedensrat betrifft, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, ja. Auf der anderen Seite wissen, also diese Zusammenstellung von Ländern, Weißrussland und also aus der EU sind ja Bulgarien und Ungarn.
Ja.
Genau, Bulgarien und Ungarn sind aus der EU dabei. Also, und der Orban saß neben Milei. Ne? Milei ist auch dabei aus Argentinien. Und das sind ja jetzt, also sagen wir mal so Leute, wo ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Was der am Ende leisten wird, ob es wirklich um Frieden geht oder auch um, wie gesagt, Dubai 2.0 in Gaza, ne? Das war ja schon mal so ein Ursprungsplan, den Trump da hatte, dass man da was Neues, Tolles aufbaut. Dann geht's natürlich darum, wo bleiben die Palästinenser in dem Fall, ne? Also, ich finde, es ist ein Buch noch mit 7 Siegeln. Wir wissen es nicht. Wir müssen einfach abwarten. Es macht, glaube ich, weder Grund, das jetzt hochzujubeln, noch das niederzumachen, weil wir wissen definitiv nicht, ob sie irgendwas erreichen können.
Ja, so denke ich, kann man es zusammenfassen. In der Tat ist natürlich diese Konstruktion, sagen wir mal, nicht viel demokratischer von außen oder viel legitimer als die UNO, aber das ist eben andersrum auch gleich die Begründung dafür, warum man ebenso mit umstritten auf die UNO gucken kann. Was immer funktioniert, kann man auch sagen. Und mal schauen, was sie denn schaffen. Hauptsache Frieden, könnte man meinen. Tja, währenddessen wird in Deutschland übrigens diskutiert, das hast du sicherlich auch mitbekommen, es ist ja mein Lieblingsmilitärthema in Deutschland, der Irre mit den weißen Augen, der irre Panzergeneral, der den Russen im Feld besiegen, er rückt immer näher auf die Position, die ihm wahrscheinlich schon lange zugedacht ist, die des Generalinspekteurs, weil der Generalinspekteur, der jetzt noch amtiert, Breuer, wohl unbeliebt ist beim beliebtesten Politiker Deutschlands, Armin Laschet, als Verteidigungsminister, also Armin Laschet-Dubel natürlich, Herr Pistorius. Aha. Ja. Breuer geht als NATO-Spitzengeneral weg zur NATO und dafür soll nachrücken der irre Panzergeneral, der den Russen im Felde bezwingen will. Das kommt in absehbarer Zeit, oder? Würde ich sagen. Ich würde mich festlegen.
Ja, ich weiß nicht, vorgestern bei Maybrit Illner war eigentlich Breuer angekündigt, war dann aber nicht da, meine ich. Oder er kam später oder wurde zugeschaltet. Das kann ich jetzt, ich habe es nicht die ganze Sendung gesehen. Deutschland will wieder ganz oben mitmischen, ne?
Oder
ich
ganz
meine, klar, man muss den Deutschen natürlich jetzt auch solche Posten geben, weil sie sind ja der größte Zahler für den Ukraine-Krieg, ja. Nachdem die USA mehr oder weniger ausgefallen sind, ist es jetzt Deutschland, das mit nicht vorhandenem Geld und miserabler Wirtschaftsleistung jetzt den Hauptteil der Kriegskosten trägt. Das muss man sich mal reinziehen. Die anderen Europäer wundern sich auch, ja. Und deswegen müssen da natürlich auch irgendwelche, Typen irgendwo hingesetzt werden, damit sich Merz wichtig fühlt. Also
Klar. Ja, und vor allem besagter General Freuding, also Christian Freuding, das ist ja der Irre mit den groß aufgerissenen Augen.
Ja, ich weiß.
Der soll ja dann Generalinspekteur werden. Aktuell ist er Heeresinspekteur. Da hat er ja nur die Panzerwaffe. Aber zu so ein paar Panzern braucht man natürlich ein paar Kampfflugzeuge, weil da kann man den Russen natürlich auch, bevor dann die eigenen Panzer kommen und so. Also wenn Freuding jedenfalls am Ruder ist, ist vollkommen klar, dass die deutsche Generalität die Servilität ihrer Vorgänger bei weitem nochmal untertroffen hat, dann wird also nichts, was irgendwie selbstmörderischer Wahnsinn wäre, dann noch gestoppt werden auf Generalsebene, weil dieser Mann ist wirklich...
Da kommt die Atombombe.
Wollen sie ja auch, ne? Wobei da sind sie nicht alleine. Da hat die AfD auch zwei führende Irre, die das fordern. Kai Gottschalk und der verteidigungspolitische Sprecher, Herr Lukassen, wollen ja beide für März die Atombombe. Also da tut sich
und
einiges.
Und Joschka Fischer, das ist eine interessante Kombination.
Ja, passt. Gut, aber jetzt sehe ich schon wieder die ganzen Kommentare der AfD-Ultras, die blauen Herzen, die gebrochen werden, wenn man sowas sagt. Aber ihr Lieben, schreibt lieber diesen beiden Herren und fragt vielleicht mal bei Björn Höcke an, was er davon hält, wenn es um AfD und Verteidigungspolitik geht. Aber ist ein anderes Thema, denn noch sind wir bei den USA. Die haben ja ihren Marco Rubio geschickt, Außenminister, Chefdiplomat, wie er sich selbst bezeichnet, der war ja in München bei der Sicherheitskonferenz. Auf der dürften besagte AfD-Personen auch auftreten und Marco Rubio, der hat den anwesenden Europäern und vor allem Herrn Merz, ja, der hat es geschafft, einen Glassplitter-Einlauf zu verpassen, kann man sagen, eigentlich von der Intensität von J.D. Vance, aber es fühlte sich an wie Joghurt, ne, so im ersten Augenblick, rhetorisch zumindest, weil es so wahnsinnig umarmend klang. Aber letztlich sagte er, ein Fox News-Zitat, we in America have no interest, also wir in Amerika haben kein Interesse daran, freundlich und höflich die Caretakers, also die Umsorger oder die Pfleger des westlichen selbst erzeugten Niederganges einfach nur zu sein, sondern wir erwarten von unseren westlichen Bündnispartnern, von unseren europäischen, dass sie stark sind, auch im Interesse des amerikanischen Verteidigungskonzeptes. Dann erinnerte Rubio daran, dass er selbst Kind europäischer Einwanderer sei und die europäische Tradition Amerikas für ihn und die gesamte Trump-Administration wichtig sei, aber die Europäer sich derzeit kollektiv selbst ermorden. Er nannte nicht das Wort Selbstmord, er hat es freundlicher ausgedrückt, aber sie würden sich abschaffen, ihre Kultur und ihre Völker aufgeben und damit letztlich auch als Verbündete auf lange Sicht ausfallen. Und das wolle er eben gerade nicht. Tja, das hat bei Friedrich Merz, Milena, eine Offenbarung ausgelöst, denn Friedrich Merz ist danach aufgetreten und hat wirklich gar keinen Zweifel mehr daran gelassen, dass er, man kann es nicht anders sagen, wirklich ein Vollidiot ist, dass er weder diplomatisch noch intellektuell auf irgendeiner Höhe ist.
Du meinst, weil er sich mit Newsom getroffen hat, dem kalifornischen Gouverneur?
Das auch, ja, mit Gavin
weil
Newsom.
Weil das war... Ja. Das war auch wahnsinnig clever, ne? Sich öffentlich dann fotografieren zu lassen, wie man beisammensitzt mit dem größten innenpolitischen Feind von, also der in Amt und Würden ist, von Donald Trump. Ja, auch sehr clever, fand ich.
Ja, in der Tat, aber auch mit seiner Reaktion auf inhaltlichen Reaktion auf die Rede. Letztlich hat Merz dann erklärt in München, dass die Großmachtspolitik, die jetzt wohl Einzug gehalten hat, er hat zwar nicht explizit damit Rubio kritisiert, aber es war klar, wie es gemeint war, dass die etwas ist, wo die Europäer ihre Haltung dagegen stellen müssen und dass insbesondere die Meinungsfreiheit, und da hat er sich selber auf die Zensurvorwürfe bezogen, die auch Rubio wieder brachte, in Europa eben etwas anderes sei. Bei uns endet die Meinungsfreiheit dort, wo die Regierung es sagt. Das ist jetzt die Übersetzung. Also sie endet dort, wo sie aus Sicht wie sie aus historischem Kontext nicht mehr zugelassen werden kann, so hat Merz es sinngemäß gesagt. Ja. Aber sich ganz klar ja in Opposition dazu gestellt, keinerlei Annäherung, deutliche Frontenverhärtung. Und kurze Zeit nach diesem Auftritt von Rubio ist ja auch freedom.gov angekündigt worden, Milena.
Ja, noch freedom.gov, genau. Ganz kurz noch ein Wort zu Merz. Merz hat sich ja am Anfang von Trumps Amtszeit, hat sich ja als Trump-Versteher feiern lassen. Ja, also der ist ja hin und dann hieß es ja überall in Bild-Zeitung und überall, ja Merz, der kann mit Trump und so weiter und so fort. Und jetzt sieht man, dass es sich komplett gedreht hat. Ja, also sich wie gesagt mit Gary Newsom dahinzusetzen auf der Sicherheitskonferenz, das was du gerade gesagt hast, das heißt für mich, dass Trump Merz hat fallen lassen höchstwahrscheinlich. Ja, also das, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Ja. Der Merz kommt da nicht durch. Ja, also der Trump hat andere Leute, mit denen er sich trifft oder Rubio auch, der ist zu Orban gefahren. Ne? Also
und die AfD.
Was ja, genau. Ja, ist ja hier auch nicht sonderlich gutiert worden. Ja, aber genau, die haben ja jetzt so eine, es soll ja so eine US-Plattform gegen die EU-Zensur.
Freedom.gov, also, genau.
Ja, so eine Befreiung für uns.
West-Internet aus den USA.
Ja, genau, so eine Plattform, die so VPN-ähnliche Funktionen hat, dass man also trotzdem weiter anonym irgendwie surfen kann im Internet. Und ja, das ist natürlich zur passenden Zeit. Wobei, das ist ja auch nur so lange aktuell, solange die Republikaner im Weißen Haus sitzen oder die MAGA-Leute zumindest. Ja. Aber das passt, kommt zur passenden Zeit, weil sich ja gerade in rasender Geschwindigkeit, das ist schon erstaunlich, um den Globus verbreitet, dieses Ende der Anonymität im Netz unter dem Vorwand der Altersbeschränkung für soziale Medien für Kinder, ne? Oder für Jugendliche
Schutz
unter 14.
Schutz vor Kinderpornografie heißt das.
Ja, nein, das ist nicht nur Schutz vor Kinderpornografie, das ist die Chatkontrolle. Bitte nichts durcheinander bringen. Das haben sie bei der Chatkontrolle gesagt, die natürlich genauso wenig mit Kinderschutz zu tun hat, wie das Verbot für Jugendliche. Also da geht's nicht nur um Kinderpornografie, das geht einfach um Desinformation und die Jugendlichen werden plötzlich süchtig und so. Ich meine, da haben sie jetzt die letzten 10, 15 Jahre einfach mal zugeguckt, aber das hat auch irgendwie alles einen Sinn. Ne? Also auch, dass das jetzt so schnell geht. Ja. Australien hat angefangen, heute wird's auf dem CDU-Parteitag diskutiert. Ja, in Österreich gibt's dasselbe politische Ziel, in Frankreich genauso. Ja, und dann ist natürlich mit der Freiheit erstmal vorbei, außer wir haben Freedom Gov, ja. Weil jeder muss sich ja dann ausweisen und beweisen, dass er kein Kind ist, ne? Also mit einer digitalen ID oder einer Gesichtskontrolle. Das plant ja Großbritannien und damit kann man sehr, sehr gut Gesichtsdatenbanken aufbauen. Und da habe ich ganz interessant bei Norbert Hering gelesen, also beim Wirtschaftsjournalisten und Analysten Hering, den ich sehr schätze und der beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema. Und dann möchte ich kurz was vorlesen. 2016 gründeten die Rockefeller Stiftung, Microsoft, der Cloud-Betreiber Accenture oder so ähnlich und die von Bill Gates gesteuerte Impfallianz Gavi in New York die Organisation ID 2020, die dafür sorgen will, dass bis 2030 alle Menschen eine biometrisch-digitale Identität bekommen. Ja. Ja, den ersten ihrer jährlichen ID-2020-Gipfel hielt die Organisation im Mai 2016 im UN-Hauptquartier ab. Seither wurden zuerst diejenigen, die sich nicht wehren können, mit biometrischen Identitäten bedacht, Bewohner von Flüchtlingslagern und Impflinge in armen Ländern. An ihnen wurde die Hardware und Software ausprobiert und fortentwickelt. So, nun ist die Technologie reif und bei uns angelangt. Und die EU hat ja eine freiwillige Digital Identity Wallet beschlossen, die demnächst ausgerollt wird. Und um deren breiten Einsatz zu erzwingen, gibt es kaum etwas Besseres als generelle Alterskontrollen im Internet. So. Und das ist eine wunderbare Erklärung. Das Ding ist jetzt technisch reif, ja. Ja. Und deswegen wird es halt überall eingeführt. Und ja, und dann nochmal unser BlackRock-Kanzler Merz, der stößt ja ins gleiche Horn. Am Aschermittwoch, ich dachte, ja, ich höre nicht recht. Da hat er gesagt, ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer sich da zu Wort meldet. Wir stellen uns in der Politik auch mit Klarnamen und offenem Visier einer Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft.
Das ist ja der Irrsinn.
Wahnsinn. Ja. Ich habe es gar nicht glauben können. Eben. Der hält uns wirklich für semmelblöd, oder?
Ja, zu Recht ja, die meisten, muss man mittlerweile sagen. Aber diese Behauptung, ja, diese Äußerung, dass also bezahlte Politschmarotzer wie dieses Faschistenschwein natürlich die Menschen zwingen, ihn dafür zu bezahlen und dass er damit Klarnamen handelt, gleichzusetzen mit den Opfern seiner permanenten Vergewaltigung, denen ja bei den Übergriffen mit diesen ganzen Freisler-Nachfolgern, die die Türen eintreten für Menschen, die sowas kritisieren, nichts anderes bleibt, als das anonym zu machen. Es ist die derartig größte Frechheit und offener Faschismus von diesem Typen ist unfassbar. Wie kann es noch einen einzigen CDU-Wähler geben?
Vor allem, der hat ja den Majestätsbeleidigungsparagrafen hinter sich, ne? Was ist das, 188?
Oh, ja, den kenne ich gut, ne? Da kannst du 188.
Wer ein Politiker schräg anredet, der wird bestraft, ja? Übrigens, oder da kommt die Polizei, oder?
Übrigens ein Exportschlager, habe ich jetzt gerade gelesen, ja, so gerade berichtet, in der Türkei gab es jetzt einen Überfall auf einen Deutsche Welle-Journalisten, der habe nämlich den Präsidenten beleidigt. 30 Polizisten hätten sein Haus durchsucht und ihn abgeführt. Genau wie bei mir, da waren auch 30, die insgesamt an drei
Stellen sind. Aber das stimmt nicht. Ja, aber den gibt's da schon lange.
Das weiß ich
nämlich aus dem Böhmermann-Skandal damals.
Ich weiß doch.
Genau.
Ich weiß
also,
doch.
Also wir aber, haben ihn importiert, die Türkei hat ihn exportiert.
Ja, aber in Deutschland sind mittlerweile nach Großbritannien noch europaweit deutlich mehr Eingriffe dieser Art verzeichnet als sonst wo. Also die Türkei hängt da weit hinter Deutschland her. Nicht, dass ich ein Erdogan-Fan wäre, aber die Anzahl solcher Übergriffe ist in der Türkei tatsächlich derzeit erheblich geringer als in Deutschland.
Und damals beim Böhmermann, bei diesem Böhmermann-Skandal, er hatte ja Ziegenficker gesagt zu Erdogan.
Das ist F-Wort gesagt.
Ich habe das F-Wort gesagt. Ich hab doch nicht Ziegenficker gesagt, oder? Jedenfalls hat das Böhmermann ja damals gesagt. Ist ja schon ewig her irgendwie, ne? Gefühlt. Und damals war also die politische Empörung über diesen Paragraphen in der Türkei groß, ja. Also von den gleichen Leuten, die ihn jetzt insofern in Kauf nehmen oder besser nicht, also nutzen, um abzukassieren und einzukassieren, ne?
Ja. So war das damals. Heute ist es eher andersrum. Über freedom.gov übrigens sagen laut Tichys Einblick der europäische Beobachter schon natürlich, dass das hochproblematisch sei. Es würde Bürger faktisch dazu ermutigen, geltende nationale unionsrechtliche Vorschriften zu umgehen, darunter der Digital Services Act. Ich möchte mich dieser Ermutigung anschließen, liebe Bürger. Ich möchte sagen, brecht gewaltig diese Gesetze, ob es Steuergesetze oder Strafgesetze sind. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen und es gibt auch kein gesetzeskonformes Leben unter verbrecherischen Vorschriften. Aber,
absolut, apropos falsches Leben, hast du von dieser Karnevalsposse aus dem Saarland gehört?
Habe ich.
In Nonnweiler. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Da gab es am Rosenmontag einen kleinen Karnevalswagen, an dem zwei Menschen islamkritische Schilder in die Luft hielten. Da stand: Was steht unseren Mädchen noch bevor? Kalifat, Scharia, Nikab, Burka. So. Und jetzt prüft der Staatsschutz, ne, ja, ob das Ganze von der Meinungsfreiheit abgedeckt ist oder ob er da etwas ganz Großem auf die Spur gekommen ist. Also irgendjemand, ich habe gehört, es sei der Saarländische Rundfunk gewesen, irgendjemand hat da beim Staatsschutz nachgefragt und der prüft jetzt. Ja. Der hätte eigentlich sagen müssen, was willst du von mir? Ja, also da habe ich nichts zu prüfen. Aber es wird wahrscheinlich nichts passieren, denke ich. Und selbst wenn nichts passiert, da haben wieder eine Menge Bürger gelernt, das Minenfeld fängt früh an. Und darum geht's natürlich.
Schöner Versprecher, das mit der abgedeckten Meinungsfreiheit. Die ist beim Abdecker, das kann man tatsächlich sagen. Denn da ist nicht mehr viel von übrig. Und in der Tat, wenn freedom.gov dann wirklich ans Netz geht, mal gucken, wie sie reagieren. Also eine schöne Sache auf jeden Fall. Man dürfte davon auszugehen sein, dass es ordentlich Magerpropaganda ist, die da läuft. Aber Hauptsache, es ärgert Uschi und Konsorten. Eine interessante, positive Nachricht, zumindest in Ansätzen, gibt es allerdings auch noch aus Europa. Sieht so aus, dass der Epstein Arrest Counter, den auch Simon Goddek gerne teilt, kurzzeitig mal von 0 auf 1 gesprungen ist. Zumindest kurzzeitig, 11 Stunden heißt es jetzt nach BBC-Berichten, war der Ex-Prinz, Ex-Prinz Andy, der immer noch Bruder von König Charles, war in Haft, durch die britische Polizei in Haft genommen, wegen Vorwürfen der ungebührlichen Verhaltens bei der Amtsausübung. Mehr wollte die Polizei nicht sagen. Bild und andere haben natürlich weite Fotostrecken verbreitet. Seine Frau Fergie sei untergetaucht und er war 11 Stunden in Polizeigewahrsam. Der König gab darüber ein Kommuniqué raus, dass alles seinen geregelten Gang gehe. Und dann war es nach 11 Stunden auch schon wieder vorbei. Also er sitzt nicht mehr weiter in Haft.
Ja, er sitzt nicht weiter in Haft. Das Bild, als er dann wieder nach Hause gefahren wurde, dieses mit weit aufgerissenen Augen und Mund, war schon bezeichnet. Nein, der ist nicht aus dem Schneider. Dem wird vorgeworfen, weil der war also in offizieller Mission unterwegs bei der Handelskommission, der war Handelskommissar, irgend sowas war der da, offizielles, und hat Geheimnisse an Epstein verraten. So, das wirft man ihm vor. Also es geht nicht um die Kinderschänderei, sondern es geht um Geheimnisverrat. Darauf steht lebenslänglich im schlechtesten Fall. Also ich denke vielleicht nicht, dass er lebenslänglich bekommt, aber nee, der ist jetzt nicht aus dem Schneider. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, Al Capone saß wegen Steuerhinterziehung. Ja, genau. Also man kann es mal so oder so machen.
Frag mal meinen Staatsanwalt in Berlin, der versucht mich ja auch wegen irgendwelcher Dinge. Ja, richtig, das ist beliebt, die Leute wegen irgendwas.
Natürlich. Ich meine damit, die versuchen sich jetzt zu retten, das Königshaus versucht sich zu retten. Ja. Königshäuser haben es ja gerade ein bisschen schwer.
Ne? Was meinst du? Meinst du Norwegen?
Die Norweger,
oder?
Ja. Also sagen wir mal so, das ist existenziell, würde ich sagen, die Situation für die Königshäuser. Ja,
weißt du, wenn man über Jahrhunderte immer in der Familie und so, ne, dann der Bayer sagt immer lauter zusammengequegeltes Zeich. Da kommt natürlich auch nicht das Beste bei raus.
Sie versuchen es jetzt auch mit bürgerlichen Das Mette Marit war eine bürgerliche, aber natürlich ja, eine mit einer Vorgeschichte. Ja. Ja. Also sagen wir mal so, es war wahrscheinlich nicht so clever, für einen zukünftigen König sie zur Frau zu nehmen. Also jetzt mal so rein beruflich
gesehen. Da bist du hart. Vielleicht war es wirklich Liebe.
Nein, es wird wahrscheinlich Liebe sein.
Siehst du?
Also das, nein, nein, das glaube ich sogar. Aber es war nicht beruflich gesehen wahrscheinlich nicht clever.
Ja.
Also in diesen Adelskreisen ist Liebe eigentlich bisher immer relativ untergeordnet. Aber warte mal.
Man muss es kurz noch erklären. Mette Marit und ihr Mann haben ja gerade das Problem, dass Mette Marit Sohn aus erster Ehe, sagen wir, schlechte Presse macht, weil er wegen diverser Vergewaltigungs- und anderer Vorwürfe vor Gericht steht. Es geht dabei um irgendwelche Drogenpartys, die er veranstaltet und Frauen, die ohne Zustimmung von ihm im halb intoxikierten Zustand dann wohl von ihm vergenusswurzelt wurden oder auch nicht. Das ist alles sehr hässlich, sorgt für ein Boulevardschlagzeilen in Norwegen. Das Gerichtsverfahren wird dort quasi, bitte?
Ja, ja, aber es geht ja nicht nur darum.
Nein, nein, ich sag das nur als Kontext. So. Und dann ist natürlich Mette Marit als glühende Epstein-Freundin in den Epstein-Files aufgefallen, weil sie mit ihm E-Mails austauschte und darüber fachsimpelte, ob man denn in Frankreich nun eher Material an Frauen bekommt zum Heiraten oder für andere lustige Dinge. Und da haben sie in sehr heiterem Ton miteinander gescherzt. Das alles lässt Frau Mette nicht sehr gut dastehen.
Nein, genau. Und seien wir ehrlich, auch Charles, King Charles von Großbritannien steht eigentlich auch nicht gut da. Der war ja ganz eng mit diesem BBC-Moderator Jimmy Savile befreundet. Der hat ja über 50 Jahre Kinder missbraucht. Also etwa 450 Kinder sollen es insgesamt gewesen sein. Das wusste jeder, ja, auch bei der BBC. Es wurde überall vertuscht. Keir Starmer, heutiger Premierminister, damals Leiter der Staatsanwaltschaft, lehnte eine Anklageerhebung ab. Die Akte wurde später vernichtet, ja. Und raus kam das alles erst nach Savils Tod. Der ist 2011 gestorben, im Jahr 2012 kam es raus. Der wurde ja vorher sogar zum Ritter geschlagen, ja, Sir Kinderschänder. Alle wussten es. Und ich kann mir vorstellen, dass die Briten sich langsam Gedanken machen, ob sie dieses abgehobene und wirklich extrem verstrickte Königshaus noch länger finanzieren wollen. Ich meine, kleine Petitesse am Rande, Andrews Ex-Frau und Komplizin Sarah Ferguson, die ja jetzt untergetaucht sein soll, die hat in den E-Mails, also in den Epstein-Files steht's drin, hat in E-Mails Epstein angebettelt, sie als Haushälterin einzustellen.
Ja. Also sie hat wohl auch Geld bekommen.
Ja, ja, die hat viel Geld bekommen, aber sie wollte dort Haushälterin werden, weil sie halt an chronischem Geldmangel gelitten hat. Eine Parasitin par excellence, ja. Nichts gemacht, nichts geleistet, nur Kohle ausgegeben. Und mit Epstein war die ja ganz dicke, hat sich dann irgendwann mal zwischendrin, hat sie sich dann von ihm distanziert, als er dann, ich glaube, mal verurteilt wurde. Ich weiß nicht, ob es 2008 oder später war. Und hat ihm aber dann geschrieben, nee, das meinte ich doch nicht so, tut mir leid, und du bist doch mein bester Buddy, ja. Und übrigens das Neueste, was ich gesehen habe, es gibt Fotos, das hat die hat die Bild gezeigt, die Andrew im Spiel mit einem kleinen Jungen zeigen. Ja. Also die beiden spielen, ja, warte ab, die spielen mit einem Ball. Und dieser Ball ist eigentlich das Problem. Das ist eine weibliche Brust. Also das ist so ein Ball mit fetter Brustwarze. Okay. Und man sieht, wie dieses Kind diesen Ball mit der Brustwarze so inspiziert. Also ich meine, da muss jetzt nichts dahinter stecken. Aber ich meine, das zeigt schon ganz deutlich diese Übersexualisierung dieses Nichtsnutzes Andrew.
Ja? Ja, nicht nur über, sondern es ist ja wirklich dieser Pedo-Aspekt, der da immer drin ist. Ja, also ich muss dir ehrlich sagen, bei aller Übersexualisierung, würde ich vielleicht noch mitmachen, ob der sich Nutten in den Palast bestellt, das soll er alles machen. Wenn erwachsene Menschen mit gegenseitigem Einverständnis Dinge tun, ist das ihre Sache. Aber du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt und hast ja jetzt auch ein Interview, glaube ich, dazu anstehen oder was bald kommt.
Ja, das ist rausgekommen gestern mit Michaela Huber. Im Grunde Thema Epstein ist überall, auch bei uns. Ne? Das ganze System, Mord, Kannibalismus, Erpressung, Kinderschändung, sexuelle Folter, alles.
Ja.
Also es ist wirklich sehr bewegend. Ich habe gesagt, das waren für mich die dichtesten 40 Minuten, die ich jemals in das Interview gemacht habe.
Das will was heißen, ja. Xavier Naidoo ist ja auch wieder aufgetaucht, diesmal auf einer Demo am Kanzleramt und wurde dort zitiert, immer aus dem Zusammenhang geschnitten, wie er eben sich beschwerte, dass diese Leute Menschenfleisch fressen und ihnen unterstellt, dass sie das auch reinrühren in unser Essen und meint, wir alle haben das schon mal auch, wenn unwissentlich, abbekommen. Das taugte natürlich sofort wieder zur Skandalisierung und zum Beispiel in der Aussage eines
Feldrepublikaners. Da darf er sich aber auch nicht wundern.
Nein, da darf er sich auch nicht wundern. Tut er, glaube ich. Und ich glaube, es ist ihm auch egal. Nun wurde er gerade ja im Wesentlichen nach all den Jahren bestätigt mit all dem, was bei Epstein rauskam. Und natürlich stürzt sich die Mainstream-Presse drauf, ihn nun möglichst wieder irgendwie anzuschießen und unmöglich zu machen. Aber ja, das Ding, was immer wieder auftaucht, ist eben dieses pädophilen Motiv. Und ich denke auch, gut, dass du dieses Interview gemacht hast. Auch ich habe mich dem Thema, dieses Thema ist wahrscheinlich viel zu wenig angenommen davor, weil ich habe es ja auch schon oft gesagt, tatsächlich diese Pizzagate-Geschichten nicht glauben konnte früher. Also als Alex Jones das rausbrachte, es war mir zu wild, es war mir zu wirr. Und mal wieder stand ich dann nach Epstein korrigiert da und stelle fest, Wahnsinn. Also es ist dann doch noch so schlimm gewesen, wie man es wohl meinte. Ja, man muss es überall vermuten, man muss viel mehr hinschauen und viel öfter darüber sprechen, dass offensichtlich wir eine Elite von pädophilen Mördern haben, die das Ganze offensichtlich immer weiter treiben und so derartig systematisiert hat, dass es überall sein kann.
Ja, wobei wir sollten nicht nur das Auge auf die Eliten werfen, das geht durch alle sozialen Schichten und das geht überall, fängt in den Familien an und also da.
Tatsächlich
also nicht nur mit dem Finger nach oben zeigen.
Nein, keinesfalls. Tatsächlich gibt es ja der stärkste, ich habe jetzt viel recherchiert in letzter Zeit, der stärkste prädiktive Faktor für Missbrauch innerhalb der Familie. Ist ja recht eindeutig etabliert. Ja, es gibt einen ganz, ganz starken Indikator, wo man ja lange gerätselt hat, wer sind jetzt die ersten Täter. Es sind zum Glück selten die Väter. Es sind tatsächlich mit am höchsten Wahrscheinlichkeit neue männliche Partner der Mutter. Ja, was natürlich jetzt eine ganz, ganz böse Vermutung auf all die wirft, die sagen, um Himmels Willen, jetzt das bin ja ich und jetzt unterstellen die mir irgendwas. Nein, es bedeutet selbstverständlich nicht, dass jede neue männliche Partner der Mutter jetzt in irgendwie der Verdacht geraten müssen, aber es ist eben statistisch der stärkste Prädiktor für Kindesmissbrauch in Familien.
Und was in dem Interview auch ganz gut rausgekommen ist, die Mütter. Die Frauen sind auch ein ganz großes Problem. Ja, also es ist nicht so, dass man muss nicht immer nur nach den männlichen Tätern suchen. Die Helfershelfer, die teilweise ihre eigenen Kinder dorthin bringen, verkaufen oder sonst irgendwas, ja, und quälen lassen, sind ganz oft auch die Mütter. Also ist ein sehr unpopulärer Satz, das ist wahr, aber ich rate jedem, sich das Interview mal anzuhören.
Ich verkürze das auf Frauen sind ein Problem, ganz oft. Da findet jeder Anschluss.
Für dich ganz sicher, aber das hat andere Gründe.
Ach so, bitte, erläutere.
Nein,
doch.
Um Gottes Willen.
Doch, doch.
Ja, das sind deine ganz persönlichen Gründe, warum du Probleme mit Frauen hast.
Hab ich das?
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, also du weißt es gar nicht.
Du hast gesagt, Frauen sind das Problem.
Frauen sind ein Problem.
Aber deswegen, ja natürlich, aber man sagt das ja nur, wenn man ein Problem mit Frauen hat, sonst macht das keinen Sinn, dieser Satz.
Jeder heterosexuelle Mann hat ein Problem mit Frauen. Die meisten Frauen, die ich kenne, auch. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Und es ist natürlich ein sehr flaches Auslenken aus diesem Thema, das einem nur den Magen verderben kann. Aber ich denke, das ist legitim angesichts dieses Ekelthemas, dass wir immer wieder rausholen müssen. Es tut mir leid. Solange es so da ist, muss man es auch besprechen. Denn hinzunehmen ist es sicherlich nicht. Ja, hinzunehmen ist auch nicht, kann man sagen, was mit Friedrich Merz schon anfing, an Anonymität im Internet beenden. Ich möchte Klarnamen, das hast du schon gesagt. In dieser Richtung macht ja auch die Politik des deutschen Totalitarismus immer weiter. Und nun gab es einen Auftritt in der Bundespressekonferenz, der tatsächlich selbst hartgesottene Beobachter noch überraschte. Selbst Florian Warwick. Es gibt ja noch einen Journalisten mit Florian Warwick in der Bundespressekonferenz, der gelegentlich unbequeme Fragen stellt. Und in diesem Fall dem Sprecher des Auswärtigen Amtes. Josef heißt er mit Vornamen. Ich muss gerade mal recherchieren, wie er mit Nachnamen heißt.
Hinterseher, glaube ich.
Hinterseher. Josef Hinterseher, dessen Physiognomie auch sehr an die deutsche Geschichte erinnert, der sagte Florian Warwick bei der Gelegenheit nämlich in der Pressekonferenz der BPK. Ich bin übrigens auch Ihnen, Herr Warwick, dankbar dafür, dass Sie immer wieder bekannt machen, dass es diese Sanktionen, gemeint sind die gegen Jacquebot, dass es diese Sanktionen gibt und dass es dieses Sanktionsregime gibt. Denn klar ist, diejenigen, die das unterlaufen, denen muss bekannt sein, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist und womit dann zu rechnen ist. Und das sagte er mit einem Grinsen und selbstgefälligen Nicken, dass einem tatsächlich der Schauer den Rücken runterlaufen konnte. Das deutsche Regime feiert sich für seinen Terror gegen Andersdenkende, beispielsweise Jacquebot, und ja, droht unverhohlen ja mit der immer weiteren Ausweitung dieser EU-Sanktionen gegen unliebsame Journalisten und andere Dissidenten. Das Ganze ja, nimmt also zu. Ja.
Sie lügen auch noch dabei. Das ist ja auch, das hat Florian Warweg auch geschrieben. Das Auswärtige Amt hat auf Nachfrage im Namen der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag erklärt, die EU-Sanktionierung des Militäranalysten Jacquebot sei erfolgt, weil dieser regelmäßig in Fernseh- und Radioprogrammen auftreten würde. Also ich glaube, im Russischen meint er da. Und verweist dabei auf EU-Rechtstexte, die dies belegen würden. Doch beides ist nachweislich falsch. Weder hat Bo seit 2022 russischen Medien Interviews gegeben, noch wird diese Begründung in der fraglichen EU-Verordnung angeführt. Ich meine, sie drohen und sie lügen. Und es ist einfach nur egal, ja? Weil die Reichweitenmedien sind ja hier wieder Mittäter. Der Tagesschau-Schläfer weiß weder, was EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen sind, noch wer Jacquebot ist. Das wird der auch nie erfahren, ja. Aber es ist ja wichtig, dass wir das wissen. Also, ne, dass wir wissen, wie hoch die Kosten sein können. Und, ne? Also, genau. Wir sollen ja bedroht sein. Der Tagesschau-Schläfer ist ja nur keine Bedrohung fürs Regime. Ja? Aber, naja, also das ist wirklich ohne Worte. Sie lügen ganz offen. Sie sagen die Unwahrheit und es ist vollkommen egal.
Ja, und sie sind beim lupenreinen Faschismus angekommen. Sie drohen mit der Existenzvernichtung, wirklich schon im von der regierungsamtlichen Bank ganz offiziell in Sprecherfunktion.
Jetzt musst du dir vorstellen, ich meine, kein Anwalt, keine Verteidigung, nicht mal eine Anklage und natürlich auch kein Urteil. Einfach die Zerstörung eines Menschen, das bedeuten diese EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen. Man kann es im Grunde sagen, Uschi hat den Daumen gesenkt, ja, so ungefähr. Und also die Frau, die so viel Dreck am Stecken hat, entscheidet jetzt in Europa, wer ein Verbrecher ist. Ja? Und ich finde, das beschreibt die EU ganz gut.
Ja, in der Tat. Währenddessen, so berichtet Apollonius, hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern 37% in einer aktuellen Umfrage für die Landtagswahlen. Damit zieht Mecklenburg-Vorpommern in eine Liga, kann man sagen, auf. Oder da war es ja auch schon mit Sachsen-Anhalt oder Brandenburg oder auch Thüringen, wo die AfD im Prinzip vor der Regierungsübernahme steht und plötzlich und unerwartet und als ob es irgendetwas damit zu tun hat, aber es hat es natürlich nicht, ich kann das gar nicht oft genug sagen in unserer Demokratie, da fordert nicht nur das internationale Auschwitz-Komitee den deutschen Innenminister Dobrindt auf, ein Verbotsverfahren gegen die AfD endlich einzuleiten, nein, da gibt es endlich auch im Hamburger Thalia-Theater ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Erstmal nur ein Theaterverfahren von einem schweizerischen Regisseur unter Vorsitz von Hertha Däubler-Gmelin als Volksgerichtshofspräsidentin und diverser Ankläger in der Rolle des Verteidigers. Sehr lustig, der Einzige, der auftrat, oder die zwei Einzigen, die auftraten, das Ganze ein bisschen gegenzugewichten, oder vielleicht waren es auch drei, waren Joanna Kotar, Feroz Khan und Harald Martenstein, der eine Rede hielt. Harald Martenstein, der ehemalige Tagesspiegel-Journalist, der inzwischen bei der Bild ist, mit einem, ich glaube, bei einem Umweg über die Welt, ist er jetzt bei der Bild als Kolumnist, hielt eine Rede, die man überschreiben kann mit, wir reden hier über das Ende der Demokratie. Und recht deutlich und klar erklärte, dass wer die AfD verbieten möchte, im Prinzip demokratischen Pluralismus damit abschaffen will. Er ließ sich in Hamburg auf der Bühne dafür ausbuhen, mit Pfui-Rufen beschimpfen, ja, und wurde von Hertha Däubler-Gmelin noch ganz herablassend, freundlich begleitet mit, nein, jetzt müssen Sie den Mann auch ertragen, so sinngemäß. Es war eine gewaltige Farce und diese Rede in der Tat instruktiv, oder?
Ja, die Rede war toll. Also im Grunde, da hat sich dieses ganze Schauspiel für diese Rede gelohnt, fand ich, ja. Weil die ist natürlich auch nicht in der Tagesschau, aber sonst halt viral gegangen. Und das ist wirklich auch eine ganz deutliche Rede, auf die man sich auch in Zukunft berufen kann. Also das fand ich schon sehr gut. Aber ich meine, klar, die Linkswokeria ist ausgerastet, aber noch schlimmer, wie die ausgerastet ist in Bochum, ja. Beim Bochumer Schauspielhaus. Da ist ein Stück aufgeführt worden, in dem ein Schauspieler einen Faschisten spielte. Ja. Und anscheinend hat er diesen Faschisten so gut gespielt, dass zwei aus dem Zuschauerraum auf die Bühne gestürzt sind und ihn verprügeln wollten. Also die haben den richtig attackiert. Also
man muss erklären, es war ein Rechtsfaschist, den er spielte, kein Linksfaschist, weil sonst hätten sie ihn natürlich geherzt. Also das war...
Das habe ich jetzt vorausgesetzt, genau. Also jetzt stürzen sie auf die Bühne in einem Schauspiel, weil jemand einen... Rechtsfaschisten spielt, wollen die den quasi schon umlegen. Also ja, das ist ja der, aber ich meine, was ist in diesen Köpfen los?
Ne? Nichts. Das ist genau der Punkt, Milena. Das ist ganz, ganz wenig bis gar nichts los. Ja. Was man auch merkt, aber, ja. Entschuldigung.
Ah ja, na, aber das Thema war ja auch AfD. Ja? Mhm. Das ist ja ganz interessant, was da jetzt gerade passiert. Klar, jetzt wird alles erstmal ein bisschen aufgefahren gegen die AfD. Da gibt's ja jetzt diesen Skandal um die Vetternwirtschaft.
Also bitte, ich Skandal. Meine, der ist kommt, ja nicht mal kommt, erwähnenswert,
der,
oder?
Also. Der kommt jetzt nicht ganz an den Greichen-Skandal von Habeck ran.
Also Kurzfassung für all die ja, sich das nicht gegeben haben. Die AfD-Abgeordneten in diversen Landtagen und im Bundestag sind tatsächlich so unglaublich korrupt, dass sie Verwandte von anderen Kollegen einstellen. Das war der Skandal. Also der Vater des einen Abgeordneten arbeitet im Büro des anderen. So viel, das ist vollkommen legal und auch aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass man für Vertrauenspositionen Familienmitglieder nimmt.
Ja, gerade bei der AfD. Du kriegst ja auch nicht jeden, der kommt für die AfD dazu. Arbeitet. Ja,
es genau. Hat nichts Illegales, aber der Massenmörder Karl Lauterbach kommt deswegen aus der Versenkung wieder raus und schreit Korruption, Korruption. Und auch die CDU-Präsidentin des Reichstages, beziehungsweise die CDU-Präsidentin des Bundestages im Reichstag, Frau Klöckner, erklärt, dass diese Form von Korruption und von etwas ist, wo man dringend gegensteuern müsste. Und auch Friedrich Merz, BlackRock Fritz höchstpersönlich, also der Chef von, machen wir mal alle zusammen Party, Weimar, dem Kulturstaatsminister, der sein Regierungsamt nur für die Veruntreuung und die Korruptionsraub benutzt, der erklärt, dass er nun eventuell zu gesetzlichen Mitteln greifen müsste, um die Korruption der Abgeordneten einzudämmen.
Unfassbar.
Es ist komplett absurd.
Ja, es ist komplett absurd, ja. Ich hatte ja in einem Interview mit Joanna Cotard vor kurzem, die hat ja ein Buch geschrieben, Inside Bundestag. Da hast du gesehen, was Korruption im Bundestag ist. Mhm. Das hat nichts mit dieser Vetternwirtschaft zu tun. Aber ich wollte noch weiter kurz was zur AfD sagen. In Niedersachsen, ja, hat das Innenministerium den AfD-Landesverband ja unter schärfere Beobachtung gestellt jetzt, ne? Auch sowas, so. Mhm. Will aber nicht sagen, warum. Also das Ministerium weigert sich, die Belege rauszurücken, weil ist ganz geheime Verschlusssache.
Natürlich.
So, warte, dummerweise hat das Innenministerium vorher gesagt, die Belege seien aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt worden. So, jetzt sind also diese öffentlich zugänglichen Quellen zu ganz geheimer Verschlusssache erklärt worden. Und dieses Innenministerium weigert sich, die weigern sich einfach zu sagen, warum sie die AfD mit diesem Bann belegt haben. Das ist unglaublich. Also ich glaube, dass inzwischen Menschen mit einem IQ von Unterzimmertemperatur in jeden einflussreichen staatlichen Job kommen können, weil es nämlich völlig egal ist, ob die irgendein Bullshit verfassen oder nicht.
Hast du
Baerbock
verpasst?
Völlig egal. Ja, aber jeder, ja. Also, ich befürchte, Deutschland wird die dümmste Diktatur der Welt.
Ja? Das ist in der Tat, das mal eine strebenswerte Sache für die. Ja, das mhm. was auch wieder, und da bin ich wieder bei meinem Anschluss an das nächste Thema, was noch rein muss. Auch wieder zu Dunja Hayali führt. Wenn man die dümmste Diktatur der Welt hat, dann braucht man Dunja Hayali. Besser geht's ja eigentlich kaum. Die Frau, die Grenzfunktion eigentlich von lesbisch-migrantischer Voko-Kämpferin, die man immer wieder auf die Bühne karren kann, wenn es wirklich, ja, wenn auch die letzte Zelle tot ist im Hirn. Die hat in diesem Fall in ihrer Eigenschaft als ZDF-Nachrichtenmoderatorin ein völlig KI-erzeugtes Video präsentiert. Ein gefälschtes Video, was zeigen sollte, wie schrecklich doch in den USA gegen Demokraten oder gegen Ausländer oder gegen beide das ist ja immer das Gleiche. Ja, jeder Ausländer ist ja unser Demokrat, vorgegangen wird. Nachdem das dann aufflog, dass die Nachrichtenredaktion des ZDFs hier mit Propaganda-KI gearbeitet hat, da verteidigt natürlich die Chefredakteurin, die Frau Hayali, wusste gar nichts davon, das sei ein Fehler in der Redaktion gewesen. Ja, eine Redaktion übrigens, die kurz davor, das berichtet News, Besuch hatte vom linksradikalen Portal Volksverpetzer, um sich über Wahnsinn. Desinformationsstrategien beraten zu lassen.
Ja, das ist unglaublich. Der Volksverpetzer, ja?
Ja.
Also das muss man sich reinstellen. Also der Volksverpetzer ist ja nur ein Propagandarohr im Kampf gegen rechts. Ne? So eine wunderschöne Schlagzeile, die allerdings schlecht gealtert ist. Also vom 27. Januar 2020 im Volksverpetzer lautete: Der heimliche Grund, warum die Rechte Angst vor dem Coronavirus machen wollen. Stell dir mal vor. Ja. Damals, 27. Januar, bevor das Narrativ dann umgedreht wurde Und weniger witzig schon im November dann, November 24, grenzt Impfgegner aus, steht da so als große Überschrift. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Heute-Journal-Beitrag. Ja, die hatten ja zwei Fehler in diesem Beitrag. Einmal war das dieses KI-generierte Video. Und da brauchen die mir nicht erzählen, dass das ein Fehler ist. In dem Video nicht? War das fette Wasserzeichen der KI-Firma Sora zu sehen, ja? Mittendrin stand das, ja? Also für die Redakteure muss klar sein, was das bedeutet. Aber für den normalen Zuschauer halt nicht, ja? Der denkt natürlich, die Bilder sind echt. Und was sie brauchten, sie brauchten ein Video, das zeigt, wie Kinder abgeführt werden. So, das wollten sie haben. Sie haben aber keins gefunden.
Sie können bei Prinz Andrew nachfragen, der hat bestimmt noch jede Menge davon.
Ja, sie haben, nehmen wir ein falsches. Und sie haben ein anderes Video noch genommen, wo auch ein Kind abgeführt wurde, haben das auch dieser Eis angehängt, so nach dem Motto, migrantische Kinder werden aus ihren Häusern gezerrt. Das war allerdings ein Kind, das vorher einen Amoklauf angedroht hatte und dann von der Polizei mal zur Verhör abgeführt wurde. So. Also sie hatten zwei große, dicke, derbe Fälschungen in einem einzigen Beitrag, ja. Und ich meine, Dunja Hayali hat ja in ihrer Anmoderation gesagt, wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird festgestellt haben, dass es sehr viele Videos zu den Einsätzen der Eistruppen von Donald Trump gibt. Nicht alle sind echt, aber doch sehr viele. Das sagt sie tatsächlich vorher doch.
Wir haben ein paar von den Nicht-Echten hier für Sie. Das hat sie nicht gesagt.
Ja, also das, im Übrigen war es die stellvertretende Chefredakteurin, die sich dann am zweiten Tag danach, also am Tag danach haben die sich in der Heute-Sendung oder im Heute-Journal nicht entschuldigt. Ja. Die haben gedacht, die kommen damit durch. Und da zeigt sich aber ganz schön die Wirkung von X. Ja, also X, das die Twitter-Nachfolge von
das Nazi-Instrument für Fake News und Propaganda, ja.
Und deswegen, das zeigt auch ganz schön, warum die EU und auch die deutsche Regierung X auch so bekämpft, ja. Weil X extrem wichtig geworden ist. Und dieser ganze Druck, dass sie sich überhaupt beim ZDF zu einer Entschuldigung durchringen konnten, der kam von X, ja. Hm. Wie gesagt, erst am übernächsten Tag, als sie gemerkt haben, oh, das nimmt jetzt doch kein Ende, jetzt müssen wir mal was sagen. Aber natürlich, dumm. Die hat ja noch gesagt, wir haben einen Doppelfehler gemacht, jo, toll, ne? Ja, also so nach dem Motto wie aus dem Tennis, ein Doppelfehler, gut, dann habe ich halt einen Punkt verloren, mache ich dann den nächsten, ne? So, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass das ZDF sowas macht, ja?
Was?
Ja, ich meine, Elmar Thewissen und seine wilde These, Charlie Kirk, der ja dann ermordet wurde, wollte Homosexuelle steinigen lassen, ja? Hayali, die von Faschismus in den USA fabuliert, zusammen mit Thewissen in einem Podcast, ja? Die sitzen ja alle noch da,
ne? Ja, gut, aber ganz ehrlich, dass du da noch die Energie hast, das aufzuzählen, das ist ja so, als ob ich jetzt nochmal erkläre, dass die Schwerkraft so Richtung Erdmittelpunkt wirkt. Also ja.
Aber vorgestern habe ich Hayali hat wieder das Heute-Journal moderiert, sah aber schlecht aus, muss ich sagen. Also
jetzt noch schlechter als sonst oder wie?
Nee, ich meine nicht schlecht im Sinne von Shaming. Nein, ich meine, sie sah nicht gut aus sie sah sehr angegriffen aus.
Oh nein.
Ja. Nee, ich sag's, das ist einfach nur eine Tatsachenschilderung, ja. Meine Herren. Sie sah angegriffen aus. Ich glaube tatsächlich es wird ja auch im ZDF da sicherlich drüber geredet. Ja? Da ist ja eine Menge, da werden sich einige fragen, wie kann sowas sein? Ja? Und ganz ehrlich, jetzt haben sie, glaube ich, der Autorin des Beitrags die Schuld zugeschoben. Das ist natürlich das Allerbilligste, weil das Heute-Journal hat ja einen CVD, einen Chef vom Dienst. Und der muss sich alle Beiträge anschauen, weil er ist verantwortlich für die Sendung, ja. Und beim Heute-Journal ist es ja nicht so, dass die alle 15-Minuten-Sendung haben. Die haben ja den ganzen Tag Zeit, ja. Den ganzen Tag haben die Zeit, sich die 5 Beiträge anzugucken, die sie da senden. Ja, also da brauchen die mir nicht mit sowas zu kommen. Ob Dunja Hayali davon jetzt wusste oder nicht wusste, das ist, tatsächlich kann man das nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es da abläuft. Es ist nicht unbedingt nötig, dass ein Moderator sich alle Beiträge anguckt. Hm. Er hat oftmals nur den Off-Text, also nur den Text eines Beitrags, den hat ihm der Autor dann zugeschickt, falls der Beitrag spät fertig wird. Ja? Mhm. Also da, man muss nicht davon ausgehen.
Du leistest jetzt gerade eine bessere Verteidigung von Dunja Hayali als Frederik Schwilden sie für die AfD in seiner Rolle als Verteidiger bei diesem Theaterstück geleistet hat. Das war immerhin.
Nein, ich will es ja nur klarstellen.
Das ist in Ordnung, überhaupt ist völlig richtig.
Nein, du sagst, ich würde sie verteidigen.
Das war nicht böse gemeint. Doch. Du führst ja begründete Zweifel. Du führst begründete Zweifel daran an, die ich nachvollziehe, dass sie überhaupt wusste von dem. Das heißt, ich sage nicht damit, dass du jetzt sie exkulpieren möchtest. Das meinte ich nicht.
Ich hätte auch noch einen Satz gehabt, der da lautet.
Kannst du noch 10 haben?
Es kann natürlich trotzdem sein, dass sie es wusste. Das kann absolut sein. Ne? Es ist nur nicht gesagt. Der CVD allerdings, der musste es wissen. Wer immer es war, er musste es wissen. Er ist verantwortlich. Und jetzt schieben sie die Schuld auf die arme Autorin. Super.
Na klar, ist bestimmt eine Freie und so, die nicht irgendwo wie Pensionsansprüche beim ZDF hat und dann nach einer kurzen Abkühlphase dann wieder weitermachen kann. Mit der Verteidigung unserer Demokratie. Ja, insgesamt läuft sowieso, wir wissen das, ich weiß, ihr wisst das, jede Verschwörungstheorie ist wahr, bis auf die mit der flachen Erde. Ich sag's immer wieder. Und jetzt dann endlich auch die, dass sie die ganzen muslimanischen Migranten, die mit Messermorden doch auch für Armeen gebrauchen könnten. Ja, das war früher ganz schlimme Nazi-Propaganda. Jetzt ist es ein großer Artikel in Foreign Policy. Migration can provide the manpower for European defense. Also schwer zu verstehen. Migration kann die Manneskraft bringen, also eher die Truppenstärke für europäische Verteidigung. Creating a pathway to citizenship in return for military service will help Europe stand on its own. Das macht im Englischen noch einen viel schöneren Klang, wenn man es so in seiner ganzen Dichte hat. Es sei also ein Weg zur Staatsbürgerschaft, könnte die europäische Verteidigungsunabhängigkeit bedeuten. Also ein Weg zur Staatsbürgerschaft für diese Migranten, das schlägt ein Kommentator in dieser einflussreichen Zeitung vor. Und Kanada hat es dann auch direkt umgesetzt. Die kanadische Verteidigungs- oder eine kanadische Regierungsfrau hat gerade erklärt, dass das kanadische Militär sich öffnen werde zu ausländischen Militärexperten oder Verteidigungsinteressierten. Das war ganz weit gefasst. Das könnte also auch bedeuten, dass morgen China im Prinzip das kanadische Militär übernimmt. Aber man will auf diesem Wege die kanadische Verteidigungsbereitschaft stärken und einen Weg in die Staatsbürgerschaft bieten. Ja, wer hätte es gedacht? Und zeitgleich warnt News, Milena, Überraschung, Überraschung, hunderte Islamisten aus Syrien kehren jetzt aus Deutschland nach Deutschland zurück und das könnte die Sicherheitslage etwas verschlechtern. Aber der hat nichts mit irgendwas zu tun.
Nein, die könnten sich ja einbürgern lassen, am besten in Berlin. Ja, also,
stimmt.
Ich meine, Berlin hat ja einen Rekord bei Einbürgerungen, ne? Also bei Einbürgerungen von ausländischen Mitbürgern. Also, und zwar gab es von 23 auf 24 einen Anstieg um mehr als 90.000 Fälle auf über 290.000 Einbürgerungen. Und für 25 wurden 39.000, warte.
Na, da kann
fast
ich dir
doppelt so viel.
Genau, ja, 90, mehr als 90.000. Von 2023 auf 24 gab es einen Anstieg um mehr als 90.000 Fälle, auf 290.000 Einbürgerungen. Und das war nur Berlin. Also das Moloch ist da auch ganz, ganz vorne dabei.
Und ich meine, der Gipfel ist ja, dass in Berlin Einbürgerungen seit Mitte 2025 per Mausklick gehen. Mhm. Also es ist alles
digital.
Das ist das digital.
Einzige, was da per Mausklick geht.
Es ist alles digital. Also diese künftigen Staatsbürger werden nicht mehr persönlich überprüft. Die tauchen zum ersten Mal in echt auf, wenn sie die Einbürgerungsurkunde überreicht kriegen. Ja. Mhm. Gleichzeitig gibt es dort ein sehr, sehr großes Problem mit einem groß angelegten Betrug mit Sprachzertifikaten. Also es passt alles wunderbar zusammen, ne?
Ja. Man hat es schon kommen sehen. Wir wussten es seit Jahren, dass es so kommt. Und nun haben wir es auch regierungsamtlich. Und da haben natürlich die Grünen in Berlin auf ihrem Landesparteitag darauf reagiert. Sie haben darauf reagiert, auf diese Lage. Und haben beschlossen, dass man jetzt fordern müsse, dass wirklich alle, also sämtliche Migranten, die sie als solche bezeichnen und als Klimaflüchtlinge, das sind solche arabisch-muslimischen gedungenen Messermörder, die sie importieren unter dem Vorwand, dass sie wegen Klimaveränderung, die Europäer verschuldet haben, aus ihrem Land weg müssen. Diese Menschen, die Grünen
86 Millionen.
Wollte ich gerade sagen, 86 Millionen Menschen, alle, plus die Menschen, die im Gazastreifen wohnen, alle müssen in Deutschland aufgenommen werden.
In Berlin.
Ja, technisch in Berlin, weil es die Berliner Grünen waren, das stimmt. Ehrlich gesagt, da kann man eigentlich dafür sein, oder? Also wenn man so eine schöne Mauer wieder aufbaut, hoch genug, dann könnten 86 Millionen Menschen da reinpassen.
Wahnsinn.
Das haben die ernsthaft beschlossen.
Ja, es wird immer verrückter.
Ja. Dazu passt auch, was die Junge Freiheit mitteilt. Die Junge Freiheit recherchierte und teilt mit, künstliche Befruchtung ist in Deutschland kein Privileg für Deutsche. Auch Asylberechtigte haben Zugang zu staatlich geförderten Behandlungen, finanziert mit Steuergeldern. Zeitgleich sinkt die Geburtenrate im Land weiter dramatisch. Also man könnte unter dem Eindruck dieser Tatsachen, man könnte, Melina, ganz wilde Theorie, zu dem Eindruck kommen, dass Umvolkung ein politisches Ziel ist.
Ja, ich, weißt du, Asylrecht, das hieß eigentlich mal vorläufige Aufnahme, meistens 3 Jahre als Schutz vor Verfolgung. Das war Asylberechtigung, ja. Und das ist ja das Verrückte, dass man sich immer wieder klar machen muss, dass Asyl, Migration, illegale Migration, gewollte Migration, es wird alles in einen Topf geworfen, mhm. ja. Und, ja. Wer irgendwas sagt, ist natürlich, ja. Und ich meine, die Linke ist ja vorneweg. Die Linke versucht ja jetzt zu fischen, ja, in diesem großen Teich. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg haben die gewisse Chancen, ins Parlament einzuziehen, zum ersten Mal dort. Und nach Bildinformationen hat jetzt Jan van Aken, der Vorsitzende, 5 Sprachen eingeübt, ja. Der war sogar beim Sprachcoaching. Türkisch, Italienisch, Griechisch, Bosnisch und Arabisch. Ja? Und es werden Wahlaufrufe in allen Sprachen veröffentlicht. Ja?
Das klang jetzt also, aber eher wie so ein gregorianischer Choral. Du wolltest wahrscheinlich irgendwie Muezzin machen. Das war ja, eine echte Integrationsleistung, Milena. Ja. Das war wirklich mal kulturelle Aneignung.
Ich hatte nicht geübt, das war ganz spontan. Ja.
Du kannst in Freiburg üben. In Freiburg nämlich, ja. Da gibt es jetzt erstmals Ramadan-Beleuchtung auf der Straße. Freiburg liegt auch in diesem im Schwabenländle, da wo es hingehört. Die Stadt arbeitet bei dem Projekt in Zusammenarbeit mit 4 örtlichen Moscheen, vermeldet Apollo News. Darunter befindet sich die Freiburger DITIB-Moschee. Mili Görüsch, die das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und das Islamische Zentrum Freiburg e.V. Ja, großartig. Und Cem Özdemir will natürlich Ministerpräsident werden in Freiburg.
Aber in Frankfurt gibt es das, glaube ich, schon im zweiten oder dritten Jahr, glaube ich, diese Ramadan-Beleuchtung. Ja.
Also ganz normal.
Ramadan gehört
zu Deutschland.
Dieses Jahr tatsächlich hat ja die Fastenzeit gleichzeitig mit dem Ramadan begonnen. Ja? Ist ja selten genug.
Also die Karnevalsfastenzeit der Deutschen. Die,
meinst du? Ja, das ist ja eigentlich die christliche. Ne? Ja. Also für so einen Atheisten aus Berlin wie dich. Für dich ist das eine Karnevalsfastenzeit.
Christen, das ist glaube ich diese religiöse Gruppe, die früher in Europa heimisch war, oder?
Ja, also sie stehen glaube ich unter Artenschutz inzwischen. Naja, gut.
Tja. Lustig, lustig. Und ganz lustig ist natürlich der Blick auf die Wirtschaft ganz am Ende. Denn während, wir haben es im nackten Geld besprochen und auch diesen Freitag wieder, während in den angelsächsischen Regionen der Welt und in den asiatischen Rekordsummen an Investitionen in Zukunftstechniken stattfinden, CapEx am absoluten Limit, da beschließt die Europäische Union respektive Deutschland so als dunkelstes Herz selbiger, die Bürger vor allem mit weiteren Steuererhöhungen auch Steuern auf bisher nicht realisierte Gewinne im Fall von Holland. Da werden nämlich jetzt Kryptogewinne, die es gar nicht gibt, besteuert. Falls das Krypto im Stückchen, was ihr so habt in der Wallet, irgendwie steigen sollte, rechnerisch, ohne dass ihr es verkauft habt, gar keinen Gewinn habt, ist in Holland aber auf diesen theoretischen Gewinn jetzt schon steuerfällig. Und in Deutschland werden die Vorschriften erhöht, um die Wegzugssteuer weiter unangenehm zu machen, damit auch der Letzte bleibt, der vielleicht noch 1,50 Euro hat und nicht das Land verlässt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich glaube, das wird jetzt demnächst, werden sich eine ganze Armada von Steuerberatern und wer wird sich darum kümmern, wie man hier wegkommt, also aus Deutschland wegkommt.
Das tun sie schon, ja.
Ohne mit der Wegzugssteuer, oder um da irgendwie zu tricksen mit der Wegzugssteuer. Ich bin mal sehr gespannt. Aber Deutschland ist jetzt auch wieder Weltmeister geworden.
Ja, immerhin.
Worin? Ja. In Großinsolvenzen. Also Weltmeister in Großinsolvenzen von Unternehmen mit mindestens 50 Millionen Euro Umsatz.
Yay.
Es ist wirklich wahr, ja. Also News berichtet das, 94 solcher Großinsolvenzen hatte es 2025 gegeben, wie eine Analyse von Allianz Trade zeigt. Das waren noch einmal 8% mehr als im Vorjahr, als 87 Großinsolvenzen gezählt worden. Und damit geht jede 5. Großinsolvenz weltweit auf deutsche Großunternehmen zurück, die Insolvenz anmelden mussten. 20%. Krass. Und die CDU diskutiert auf ihrem Parteitag über Internetverbot für Kinder und Desinformation. Ja. Weil Prioritäten setzen so wichtig ist. Ja, und die, ach ja, das BDI, ne, also der Industrieverband, hat jetzt auch wieder Friedrich Merz zu Reformen aufgefordert.
Wenn das der Führer wüsste, wenn das der Merz wüsste, der will das bestimmt nicht. Nein. Oh ja. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich kann nur eins sagen, was ich nämlich schon so oft gesagt habe. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und nein, sie alle werden nicht von selbst zurückkehren mit keiner Partei und keinem Erlöser. Denn keiner von denen wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier so lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je geben ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 230 des Nackten Büros. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.